Vielen Dank für die Einladung und für die freundliche Begrüßung. Ich möchte zum Einstieg in den heutigen Vortrag mich mit Ihnen gedanklich in die Vogesenstadt St. Marie-aux-Mines bzw. Markirch im Elsass begeben, die Sie hier auf der Karte sehen. Im Juni 1941 ohrfeigte hier Wilhelm Deiß, der Ortsgruppenleiter der NSDAP, in der örtlichen Oberschule einen 17-jährigen Schüler mehrfach, bis dieser zu bluten begann. Der Lehrer und der Schulleiter des Opfers, die beide aus Baden ins Elsass abgeordnet worden waren, meldeten den, Zitat, barbarischen und unmenschlichen Angriff bei der Zivilverwaltung in Straßburg. Sie begründeten ihre Beschwerde damit, dass derartige Übergriffe den Erfolg der sogenannten Aufbauarbeit der Partei in Markirch gefährden würden. Das NS-Regime sah die grenznahe Vogesenstadt, in der viele französischsprachige Personen lebten, ohnehin als schwer zu durchdringendes Gebiet an, obwohl die elsässische Bevölkerung generell als volksdeutsch galt. Die Beschwerde gegen Deiß führte zu einer parteiinternen Untersuchung. Der zuständige Gauleiter Robert Wagner sah in dem Übergriff eine unzulässige Anmaßung von Polizeifunktionen und forderte den gesichtswahrenden Rücktritt des Ortsgruppenleiters. Wenngleich die Rücktrittsforderung im weiteren Verlauf fallen gelassen wurde, zeigt die regimeinterne Diskussion, dass im Sommer 1941 verschiedene Akteure des NS-Regimes, darunter sogar der Gauleiter, willkürliche körperliche Gewalt von Parteiakteuren gegenüber ElsässerInnen als Hemmnis für den Herrschaftsaufbau im annektierten Elsass betrachteten. Dieses Markircher Beispiel ist nur eines von vielen, die ich im Rahmen meiner Studie zur NS-Herrschaft in elsässischen Städten und Gemeinden finden konnte. Immer wieder bin ich auf Fälle gestoßen, in denen Normverletzungen von Parteifunktionären und Bürgermeistern verhandelt wurden, ElsässerInnen erfolgreich ihre Interessen vertraten oder lokale Regimeakteure kompromissbereit agierten. Diese Quellenbefunde sind bemerkenswert, weil sie die dominante Erzählung über die NS-Herrschaft im Elsass herausfordern. Insbesondere die französische Forschung betont den Terror des NS-Regimes in der annektierten Region. Sie will damit die französische Erinnerungsgemeinschaft auf den hohen Mobilisierungsdruck in der annektierten Grenzregion aufmerksam machen, der im militärisch besetzten Rest des Landes so nicht bestand. Diese erinnerungskulturellen Logiken sind auch der Grund, warum die französische Forschung sehr stark zwischen Occupation, verstanden als militärische Besatzung, und Annexion unterscheidet. In der deutschen Forschung werden dagegen unter dem Begriff Besatzung verschiedene Formen der NS-Fremdherrschaft in Europa zusammengefasst. Als ich 2019 mit meinen Recherchen begann, empfand ich, die ich eben vor allem an der Deutschen Universität sozialisiert wurde, die Unterscheidung zwischen Besatzung und Annexion als terminologische Spitzfindigkeit, bin aber immer wieder von elsässischen GesprächspartnerInnen darauf aufmerksam gemacht worden, dass es da einen Unterschied gibt. Im Lauf meiner Promotionszeit habe ich diese Relevanz oder die Relevanz dieser Unterscheidung erkannt und trete inzwischen entschieden für den Begriff der Annexion im Zusammenhang mit der NS-Herrschaft im Elsass ein. Denn das Elsass war seit Juni 1940 einer Zivilverwaltung unter dem badischen Gauleiter Robert Wagner unterstellt und sollte mit Baden zum Gau-Oberrhein verschmelzen. Wagner wollte die als volksdeutsch geltenden ElsässerInnen binnen 5 Jahren für den Nationalsozialismus gewinnen. Zur Kontrolle und Mobilisierung der Bevölkerung waren in Markirch wie in der gesamten Region daher weitaus differenzierte Parteistrukturen nach dem Vorbild der NSDAP entstanden. Aus diesen Gründen ist mein Vortrag überschrieben mit dem Begriff NS-Annexionsherrschaft. Im Unterschied zu Komposita mit Besatzung, Besetzer, Besatzte, was im Deutschen recht geläufig ist, sind eben Komposita mit Annexion eher ungewöhnlich. Und zum Verständnis der NS-Herrschaft im Elsass ist dieser Unterschied aber, wie gesagt, meines Erachtens entscheidend. Ich möchte Ihnen heute einige Ergebnisse meines Promotionsprojekts vorstellen. Dazu werden wir, wie bereits angekündigt, in den kommunalen Raum im annektierten Elsass blicken. Im Fokus stehen dabei Begegnungen von Herrschenden und Beherrschten, wie der eingangs zitierte Fall aus Markirch. Ich bezeichne diese Begegnungen als Interaktionen und meine damit Momente, in denen die Durchsetzung der NS-Politik vor Ort ausgehandelt wurde. Ich möchte Ihnen zunächst einen kurzen Überblick über meine Studie geben, einen Überblick über den Forschungsstand, mein Vorgehen und meine Materialien und dann etwas genauer in vier Räume schauen. Ich nenne sie Interaktionsräume. Es handelt sich dabei um das Rathaus, die Räume der Partei, die Kirche und der Raum des Markts und Schwarzmarkts. Ein wichtiges Anliegen meines Projekts war es, den deutschen und französischen Forschungsstand zusammenzuführen, der dieser häufig infolge von Sprachbarrieren im Nachbarland noch immer zu wenig rezipiert wird. Für Sie kurz als Überblick, die erste Studie, die bis heute als Referenzwerk gilt, ist die 1973 von Lothar Kettenacker vorgelegte Studie mit dem Titel Nationalsozialistische Volkstumspolitik im Elsass, die nach wie vor eben ein Referenzwerk für die Politik des Regimes ist. Der elsässische Historiker Eugen Riedweg befasste sich Anfang der 1980er Jahre dahingegen mit der Frage nach der Reaktion der elsässischen Bevölkerung. Diese war vor allem aus erinnerungskultureller Sicht relevant. Riedweg entwarf hierbei das Bild einer abwartenden, er nennt es attentistischen Mehrheitsgesellschaft, die nach außen zwar angepasst handelte, aber innerlich regimekritisch eingestellt gewesen sei. Das Verhalten von je 1% der Bevölkerung ordnete er in die Kategorien Widerstand bzw. Kollaboration ein. Vor allem die sogenannte Kollaboration wurde in der Forschung sowie in der elsässischen Öffentlichkeit nach 1945 weitgehend tabuisiert. Seit den 1980er Jahren standen vor allem widerständiges Verhalten und Opfergruppen wie die elsässischen Zwangsrekrutierten in der Wehrmacht und Waffen-SS im Fokus der französischsprachigen Forschung. Auf deutscher Studie haben neuere Studien von Marie Muschalik, die auch noch in dieser Vortragsreihe sprechen wird, sowie Markus Enzenauer die Funktionsweise der Zivilverwaltung und des Parteiapparats im Elsass in den Blick genommen. Sie fragen dabei auch nach dem Mittun von ElsässerInnen, was für mein Projekt besonders inspirierend war. Mein Projekt schließt an die genannten regionalgeschichtlichen Arbeiten an, versteht sich aber auch als Beitrag zur NS-Besatzungsforschung. Hierbei folge ich einem neuen Ansatz, der nach Alltagserfahrungen und dem Handeln und Deuten von Besetzten fragt. Und dies gerade jenseits der Kategorien Widerstand und Kollaboration. Die Historikerin Tatjana Tönsmeier hat für diesen neuen Ansatz den Begriff der Besatzungsgesellschaft geprägt. Dieses Konzept greife ich für das Elsass auf, schlage aber den Subtyp der annektierten Gesellschaft vor, um spezifische Merkmale der NS-Annexionsherrschaft im Elsass sichtbar zu machen. Nun möchte ich kurz skizzieren, wie meine Ergebnisse zustande kamen. Mein zentrales Erkenntnisinteresse war es herauszufinden, wie ElsässerInnen mit der NS-Herrschaft umgegangen sind. Wichtigster Ausgangspunkt meiner Arbeit war dabei das Konzept von Herrschaft als Interaktion bzw. Aushandlung zwischen Herrschenden und Beherrschten, das vom Alltagshistoriker Alf Lüttke geprägt wurde. Dabei wird angenommen, dass selbst in Diktaturen die staatlichen Gewaltmittel nicht ausreichen, um Herrschaft abzusichern. Vielmehr werden Beherrschte als handlungsfähige Subjekte verstanden, die sich nicht nur von Angst leiten lassen, sondern auch nach Sinn in ihrem Handeln bzw. in ihrer Unterwerfung suchen. Lüttke prägte dafür den Begriff Eigensinn. Die französische Soziologin Florence Weber bringt es so auf den Punkt: Beherrschte suchen nach Möglichkeiten, ihre untergeordnete Position mit ihrer persönlichen Würde in Einklang zu bringen und damit annehmbar zu machen. Dementsprechend stellte ich mir die Frage, wie die NS-Herrschaft im Elsass jenseits von Terrormaßnahmen funktionierte, ganz konkret im Alltag und besonders in der direkten Begegnung von RegimevertreterInnen und ElsässerInnen. Ich habe dabei Städte und Gemeinden in den Blick genommen, da Menschen in diesem Raum alltägliche Bedürfnisse bewältigen und dabei an der Aushandlung von Herrschaft beteiligt sind. Außerdem besteht für die kommunale Ebene im annektierten Elsass noch ein Forschungsdesiderat. Neuere Studien zu Kommunalverwaltungen im Altreich haben darüber hinaus deren Herrschaft stabilisierendes Handeln, insbesondere in den Kriegsjahren, herausgestellt. Meinem Erkenntnisinteresse entsprechend habe ich mikrogeschichtlich und akteurszentriert gearbeitet. Das bedeutet konkret, einzelne Interaktionen oder Begegnungen möglichst dicht bzw. detailliert zu beschreiben, um auf diese Weise auch übergeordnete Strukturen sichtbar zu machen. Um aussagekräftige Ergebnisse über Aushandlungsprozesse von Herrschaft in ihrer Vielfalt und Komplexität zu erhalten, habe ich kriteriengestützt 6 Städten und Gemeinden für eine exemplarische Untersuchung ausgewählt. Sie sehen diese hier rechts auf der Karte. Es handelt sich um die beiden großen Städte Straßburg, die sogenannte Gauhauptstadt, und Colmar, die kleinen Städte Molsheim und Markirch, sowie die Dörfer Scherweiler bei Schlettstadt und Diemringen-Lorenzen im krummen Elsass, L'Alsace-Bossu. Wichtigstes Kriterium bei der Auswahl der Städte und Gemeinden war die Existenz und auch die Zugänglichkeit kommunaler Akten. Darüber hinaus decken diese Kommunen unterschiedliche geografische Räume sowie sozioökonomische und konfessionelle Milieus innerhalb des Elsass bzw. der elsässischen Bevölkerung ab. Innerhalb dieser Städte und Gemeinden fokussierte ich mich, wie gesagt, auf die 4 genannten Interaktionsräume, die meines Erachtens für die Ausgestaltung der NS-Herrschaft vor Ort besonders relevant sind. Diesen methodischen Entscheidungen entsprechend habe ich dann vor allem mit Verwaltungsschriftgut zu den ausgewählten Städten und Gemeinden gearbeitet. Diese habe ich sowohl direkt vor Ort als auch in regionalen Archiven in Straßburg und Colmar gesichtet. Akten der NSDAP liegen außerdem im Generallandesarchiv in Karlsruhe. Die Perspektive der Beherrschten, an die man ja nicht ganz so leicht rankommt, habe ich versucht, mit Hilfe von Kirchenakten, Tagebüchern und Erinnerungsliteratur in die Studie mit aufzunehmen. Und hierzu habe ich unter anderem das französische Tagebucharchiv in Ambérieu-en-Bugey bei Lyon besucht, was wirklich einen wichtigen Perspektivwechsel auch bei mir nochmal bewirkt hat. In meinem Quellenkorpus fanden sich verschiedene Fälle, wie der eingangs zitierte aus Markirch, die für mich, wie gesagt, Anlass sind, Annexion stärker als bislang geschehen als ambivalentes Phänomen zu betrachten. Annexion bedeutete einerseits erhöhte Mobilisierung und Terror. Vor Ort zeigen sich andererseits aber auch Tendenzen der Mäßigung und der Kompromissbereitschaft in der Herrschaftsgestaltung. Mir geht es dabei keineswegs um die Verharmlosung von Gewalt, denn auch meine Analyse zeigt, dass auch im annektierten Elsass die Entgrenzung von Gewalt der NS-Herrschaft inhärent war. Wer sich nonkonform verhielt, dem drohte Haft im Umerziehungslager, wie es sich nannte, in Schirmeck, unterhalb gelegen vom KZ in Natzweiler am Fuß der Vogesen. Wer sich nonkonform verhielt, dem drohte außerdem Zwangsarbeit, die Deportation oder in manchen Fällen auch die Hinrichtung. Und auch die Zwangsrekrutierung von Elsässern für Wehrmacht und Waffen-SS ab August 1942 war ein Gewaltmittel des Annexionsregimes. Aber Terror ist meines Erachtens eben nur eine Seite der Medaille. Der Blick in den kommunalen Raum legt offen, dass ElsässerInnen größere Handlungsspielräume zur Artikulation ihrer Interessen hatten als bisher angenommen. Dies erklärt sich vor allem aus ihrer Kategorisierung als sogenannte Volksdeutsche. Dieses Spezifikum der NS-Herrschaft im Elsass werde ich nun an konkreten Beispielen aus den untersuchten Interaktionsräumen veranschaulichen. Ich beginne mit dem Rathaus. Das Rathaus ist der klassische Ort der Macht in Städten und Gemeinden. Unmittelbar nach dem Einmarsch der Wehrmacht begann ein Prozess der Herrschaftsübernahme in elsässischen Rathäusern, der in Städten und Dörfern unterschiedlich und zeitversetzt verlief. In den Dörfern blieben zunächst die gewählten französischen Maire im Amt und in den Städten wurden unmittelbar nach dem Einmarsch reichsdeutsche Verwaltungsexperten eingesetzt, von denen die meisten aus Baden stammten. Ihre Amtsbezeichnung war Stadtkommissar. Ihre Aufgabe war es, die Kommunalverwaltungen an die reichsdeutschen Verhältnisse anzupassen. Im Herbst 1940 wurde dann die deutsche Gemeindeordnung im Elsass eingeführt und kommunale Ämter nach deren Vorgaben besetzt. In Dörfern wurden in der Regel nun derjenige Elsässer, der sich bereits im Herbst 1940 als Ortsgruppenleiter hatte rekrutieren lassen, in Personalunion zum Bürgermeister ernannt. Bisherige Amtsinhaber wurden überwiegend unter Verweis auf ihr Alter oder ihre Gesundheitssituation, also a priori unpolitische Gründe, aus dem Amt entlassen. In den Städten lösten im Lauf der Zeit sogenannte Altelsässer die zunächst eingesetzten Stadtkommissare ab. Bei Altelsässern handelt es sich um Personen, die das Elsass nach 1918 freiwillig oder überwiegend zwangsweise verlassen hatten, aber eben biografische Bezüge zur Grenzregion hatten. Zu nennen wäre hier beispielsweise der Straßburger Oberstadtkommissar, also Oberbürgermeister, Robert Ernst, der in der Zwischenkriegszeit der führende Kopf der elsässischen Exil-Community im Deutschen Reich war. All diese Bemühungen im Zuge der Herrschaftsübernahme, die dazu dienten, die neuen Gemeindeleiter als möglichst legitim erscheinen zu lassen, zeigen, dass das NS-Regime gerade in den ersten Monaten nach der Herrschaftsübernahme im Elsass sehr um die Anerkennung seiner lokalen Repräsentanten bei der elsässischen Bevölkerung warb. Diese Anerkennung des Regimes sollten auch die eingesetzten Gemeinderäte und Ratsherren fördern, die zwar keine politischen Mitbestimmungsrechte hatten, aber den neuen Gemeindeleiter als lokale Wissensträger beraten sollten. Obwohl ihre Kompetenzen auf rein beratende Tätigkeiten beschränkt waren, zeigen die Ratsprotokolle der größeren Städte Straßburg und Colmar, dass diese Akteure zumindest im urbanen Raum vor möglichen Skandalen infolge geplanter Maßnahmen warnten oder auch Missstimmungen in der Bevölkerung meldeten. So wurde zum Beispiel auf Ärger durch die Verlegung von Trambahnhaltestellen und Volksfesten hingewiesen, sowie auf die Erregung, die das kriegsbedingte Abschaffen öffentlicher Trauerzüge in Straßburg hervorrufen könnte. Auf diese Weise trugen die elsässischen Gemeinderäte, die überwiegend auch im lokalen Parteiapparat engagiert waren, wie Sie hier an dem Foto aus Colmar sehen, die Mehrheit der Ratsherren trägt Parteiuniformen, auf diese Weise trugen diese Akteure zur Sicherung der Herrschaft vor Ort bei und stimmten auch sogenannten Arisierungsmaßnahmen zu. Jenseits des Ratssaals war das Rathauspersonal Ansprechpartner für die Bevölkerung in unterschiedlichsten Belangen. In den Amtsstuben trafen die Menschen nach wie vor überwiegend elsässisches Personal an. Das elsässische Rathauspersonal war in besonderem Maß von der Gleichzeitigkeit der sogenannten Aufbauarbeit einerseits sowie den Belastungen des Kriegsalltags andererseits betroffen. Vorgesetzte, also beispielsweise der Colmarer Oberstadtkommissar Lucian Manni, mahnten mehrfach an, dass das Parteiabzeichen zu tragen sei, Schminke und Lippenstift als französische Unart wegzulassen seien und Hochdeutsch statt Elsässisch zu sprechen sei. Gleichzeitig stieg für das Personal die Wochenarbeitszeit stetig an, der bürokratische Mehraufwand im Zusammenhang mit dem Kriegsalltag und im Winter wurden immer weniger Amtsstuben beheizt. Entsprechend überrascht es kaum, dass die Gemeindeleiter ihr Personal immer wieder zu höflichem und respektvollem Umgang mit der Bevölkerung anhielten. Denn aus Sicht des NS-Regimes sollte die Gemeindeverwaltung vor allem Hilfe und Unterstützung anbieten. Im Umgang mit der Bevölkerung zeigte sich auch für das annektierte Elsass die systemstabilisierende Funktion der Kommunalverwaltungen während des Krieges. Eingaben bei den Bürgermeistern im kleinen katholischen Dorf Scherweiler, aber auch in der Gauhauptstadt Straßburg zeigen, dass sich bedürftige ElsässerInnen mit der Bitte um Arbeit, um Streitschlichtung oder zusätzliche Bezugskarten für Lebensmittel oder andere Konsumgüter an die Stadtverwaltungen wandten. Sofern diese Personen nicht als politisch unzuverlässig oder rassisch minderwertig galten, fanden sie damit durchaus Gehör. Wohl nicht ganz ohne Grund verdächtigten Parteistellen die Gemeindeleiter und ihre Mitarbeitenden immer wieder der übermäßigen Nachsicht gegenüber der Bevölkerung. Denn obwohl auch das Rathauspersonal in den Verfolgungsapparat verstrickt war, sah die Bevölkerung in Stadtkommissaren und Bürgermeistern meist eher Fürsprecher. Zugeständnisse an ElsässerInnen zeigten sich teilweise auch in der kommunalen Personalpolitik, wobei das Handeln der Gemeindeleiter stark von örtlichen Gegebenheiten abhing. Der ehrgeizige Straßburger Oberstadtkommissar Robert Ernst verfolgte das Ziel, die Verwaltung der Gauhauptstadt möglichst vorbildlich zu gestalten. Dabei ging er konsequent gegen Mitarbeitende vor, die das politische Bekenntnis zum Nationalsozialismus verweigerten. Neben Entlassungen kam es auch zu zwangsweisen Abordnungen ins Altreich, unabhängig von der familiären Situation des Betroffenen. In Markirch stellte sich die Entwicklung dagegen anders dar. In der eher abgelegenen Vogesenstadt hatte sich der erste eingesetzte Stadtkommissar, Hermann Prestl aus Karlsruhe, erfolgreich gegen die Entlassung politisch unzuverlässiger Beamter ausgesprochen. Prestl stellte zwar niemals die Annexion des Elsass in Frage, war gegenüber der elsässischen Bevölkerung aber eher gemäßigt eingestellt. Sein Nachfolger, der Altelsässer Franz Hildbrand, hatte eine längere Parteikarriere vorzuweisen. Doch auch er musste im Lauf des Krieges mit Blick auf die Funktionsfähigkeit seiner Behörde politische Zugeständnisse machen. 1942 war der Stadtbaumeister Eugen Kuhnrath entlassen worden, nachdem sein Sohn vor der Zwangsrekrutierung für den Reichsarbeitsdienst nach Frankreich geflohen war. Prestl hatte damals ohne Erfolg versucht, ihn zu verteidigen. Hildbrand setzte sich nun Anfang 1944 für Kuhnraths Wiedereinstellung ein, da es der Stadtverwaltung dringend an technischen Beamten fehlte. Während Bürgermeister und Stadtkommissare eher als Fürsprecher wahrgenommen wurden, wurden Kontrolle und Zwang vor allem mit Parteiakteuren assoziiert. Tatsächlich war verbale Gewalt bei der Rekrutierung und Mobilisierung von Parteimitgliedern im Elsass omnipräsent. Da Gauleiter Wagner die ElsässerInnen innerhalb von nur 5 Jahren regermanisieren wollte, ließ er nach dem Modell der NSDAP flächendeckend und mithilfe vorgegebener Quoten die Parteiorganisation aufbauen. Wagner nutzte dazu eine Ersatzorganisation namens Opferring Elsass der NSDAP, über die er unabhängig von der Parteiführung in München bestimmen konnte. Bis Frühsommer 1942 gelang es über das Quotensystem 15% der ElsässerInnen für den Opferring zu rekrutieren. Die Motive zum Parteibeitritt waren vielfältig. Neben immer stärkeren Drohungen und schließlich der Zwangsmitgliedschaft für bestimmte Berufs- oder Altersgruppen dokumentieren Zeitzeugenberichte auch andere Sinnzuschreibungen zum Parteibeitritt. Manche erwarteten von Parteiveranstaltungen und Parteiämtern einen privilegierten Zugang zu Informationen oder einfach Gelegenheit zu Geselligkeit und Austausch. Andere hofften auf ökonomische Vorteile oder Machtzuwachs. Vielfach war es sicher ein Bündel solcher Erwartungen. Für einige ElsässerInnen, insbesondere die Ortsgruppenleiter in der kleineren Städte und Dörfer, die ich als Person greifen konnte, war neben machtpolitischen Erwägungen aber auch die ideologische Identifikation mit dem Nationalsozialismus relevant. Dies lässt sich besonders an den Ortsgruppenleitern von Diemeringen und Lorenzen im krummen Elsass zeigen. Der Diemeringer Ortsgruppenleiter Georg Löw stammte aus einer protestantischen Bauernfamilie, hatte sich 1906 freiwillig für die deutsche Marine gemeldet und eine Deutsche geheiratet. In der Zwischenkriegszeit fühlte er sich aufgrund seiner deutschen Gesinnung als von der französischen Politik verfolgt. Dies sind biografische Aspekte, die die untersuchten Ortsgruppenleiter, die sich in der Regel bereits im Sommer 1940 dem Regime andienten, verbinden. Übrigens waren viele dieser Akteure auch bereits vor 1940 untereinander vernetzt. Ein deutlicher Hinweis auf die ideologische Identifizierung ist im Fall von Löw, wie auch bei seinem Lorenzer Amtskollegen Fritz Röhrig, der Austritt aus der Kirche, der für damalige Verhältnisse ein deutliches Bekenntnis zum Nationalsozialismus darstellte. Röhrig war außerdem in der SS aktiv. Trotz der Kleinräumigkeit der beiden Dörfer Diemringen und Lorenzen ist das konkrete Agieren der beiden Ortsgruppenleiter, die ab 1941 in Personalunion auch Bürgermeister waren, überliefert. Grund hierfür ist, dass ihre Amtsausübung gerade innerhalb der Kommunalaufsicht nicht unwidersprochen blieb. Doch auch in Parteikreisen wurde Kritik formuliert. So wurde die Amtsführung von Fritz Röhrig, Sohn eines Lorenzer Brauereibesitzers, bei einer Betriebsbesichtigung durch die Deutsche Arbeitsfront scharf kritisiert. Denn Röhrig nutzte sein Amt unter anderem, um kirchlich Engagierte und Gläubige zu schikanieren, sowie massive und willkürliche Drohungen auszusprechen. Diese richteten sich vor allem gegen Personen, die am Rand der Dorfgesellschaft standen. Dennoch kam die DAF zum Schluss, dass Röhrig die zunächst positive Stimmung im Dorf zerstört habe. Als Lorenzen 1941 nach Diemringen eingemeindet wurde, verlor Röhrig sein Amt, dies jedoch gesichtswahrend. Seinem Amtskollegen Georg Löw aus Diemringen wurde nun die Verantwortung übertragen. Auch Löw wird in verschiedenen Quellen gewaltvolles Handeln attestiert. Die Gewalt in seiner Amtsführung verkehrte sich an Ostern 1944 in einen anonymen Drohbrief, in dem Löw sowie weitere führende Diemringer Parteimitglieder mit dem Tod gedroht wurde. Wenngleich die öffentlich sichtbaren Sanktionen für derartiges Verhalten ausblieben, ist doch bemerkenswert, dass das Verhalten von Röhrig und Löw, aber auch die eingangs zitierte Prügelattacke durch den Markircher Ortsgruppenleiter Deiß, regimeinterne Diskussionen hervorriefen. Kritik entzündete sich immer wieder an der Frage, inwiefern verbale, insbesondere aber auch körperliche Gewalt dem Herrschaftsaufbau im Elsass dienten oder ihn unterminierten. Als im Januar 1942 ein wütender Parteimob in Molsheim auf mehrere bekanntermaßen frankophile Personen einprügelte, die angeblich keine Wollsachen für die Soldaten an der Front spenden wollten, musste sich Gauleiter Wagner vor der Münchner Parteikanzlei rechtfertigen. Wenngleich besonders ab dem Kriegswinter 41-42 eine zunehmende Radikalisierung der NS-Politik im Elsass feststellbar ist und auch körperliche Gewalt immer häufiger als Herrschaftsmittel gerechtfertigt wurde, so sollten gerade körperliche Übergriffe durch Parteiakteure gegenüber anderen elsässischen Volksdeutschen aus Sicht des Regimes die Ausnahme bleiben. Körperliche Gewalt durfte beispielsweise in Gestapo-Kellern und im Umerziehungslager Schirmeck, also Umerziehungslager in Anführungszeichen, stattfinden, aber sie sollte möglichst nicht mit der Partei assoziiert werden, deren Arbeit Gauleiter Wagner für die Gewinnung der ElsässerInnen als unerlässlich und wertvoll betrachtete. Ich mache weiter mit dem Interaktionsraum der Kirche. Grundsätzlich gilt das Elsass als kirchenpolitisches Experimentierfeld, da in diesem Gebiet, ähnlich wie im annektierten Wartegau in Polen, die Trennung von Kirche und Staat eingeführt wurde. Damit ging das NS-Regime in diesem Politikfeld über die Anpassung an die Verhältnisse im Altreich hinaus. Aber der Blick in einzelne elsässische Gemeinden, insbesondere katholisch dominierte, zeigt auch, dass Interaktionen von Regime und Kirchenvertretern vor Ort zur Mäßigung manch radikal konzipierter Maßnahme führten. Gerade der Vergleich mit dem Wartegau zeigt das unterschiedliche Vorgehen des NS-Regimes in den beiden Laboratorien. Besonders augenfällig wird dieser Unterschied, wenn man den Umgang des Regimes mit katholischen Priestern im Elsass und im Wartegau vergleicht. Die Priester im annektierten Polen wurden als Repräsentanten des polnischen Nationalismus systematisch und zu Hunderten in Konzentrationslager deportiert, wodurch Seelsorgearbeit vielerorts verunmöglicht wurde. Die meisten elsässischen Geistlichen galten dahingegen als Volksdeutsche. 1940 ging ihre Zahl durch Flucht und auch durch zwangsweise Ausweisungen nach Frankreich oder in die anderen Landesteile Frankreichs zwar zurück. Außerdem wurden auch elsässische Priester und Pastoren verfolgt, weil viele von ihnen sich regimekritisch äußerten oder in der Fluchthilfe aktiv waren. Ihre Verfolgung war jedoch anders motiviert als die systematische Verfolgung polnischer Kleriker im Wartegau. Im Elsass verschlechterte sich die Personalsituation vor allem für die protestantisch reformierte Kirche, die ihr Personal vor allem aus französischen Kreisen rekrutierte, und die katholische Kirche. Dies aber insgesamt in geringerem Maß als im Wartegau. Außerdem kann man für das annektierte Elsass festhalten, dass Pfarrer und Gläubige immer wieder selbstbewusst ihre Interessen artikulierten. Vor allem lokale Herrschende, vor allem in der Kommunalverwaltung, tolerierten diese Forderungen, sofern es ihrer politischen Agenda entsprach oder zur Sicherung ihrer Machtposition beitrug. Dies zeigt ein Beispiel aus Colmar. 1941 wurde eine neue Regelung erlassen, wonach die Kirchengemeinden künftig selbst Unterhalts- und Renovierungskosten an Kirchengebäuden übernehmen sollten. Da staatliche Finanzmittel für die Kirchen abgeschafft und durch einen freiwilligen Beitrag der Kirchenmitglieder ersetzt worden waren, standen die elsässischen Pfarr- und Kirchengemeinden 1941 vor großen finanziellen Herausforderungen. Dies war vom kirchenfeindlichen NS-Regime wohl kalkuliert. In dieser Situation entschied nun der Kirchenfabrikrat der Colmarer Gemeinde St. Martin, sich an Oberbürgermeister Lucian Manni zu wenden. Lucian Manni, ebenfalls ein Altelsässer, der in Parteikreisen als Schöngeist und Ästhet verrufen war, wollte aus Colmar ein deutsches Kulturzentrum im Elsass machen und hatte daher ein Interesse am Erhalt des gotischen Münsters St. Martin. Entsprechend erklärte Manni sich bereit, die Neuregelung zu unterlaufen und die Renovierungskosten wie bisher aus der Stadtkasse zu bezahlen. Auch im Bereich der Gottesdienste musste das Regime Kompromisse eingehen. Zunächst waren Parteiveranstaltungen auf den Sonntagvormittag gelegt worden, um ElsässerInnen vor die Entscheidung zwischen Partei und Kirche zu stellen. Letzteres war gerade für elsässische KatholikInnen ein Problem, für die die Sonntagsmesse verpflichtend war. Doch auch in diesem Bereich schafften ElsässerInnen es mit ihrem selbstbewussten Auftreten, lokalen Regimeakteuren Zugeständnisse abzuringen. Ein Beispiel aus der katholischen Kleinstadt Molsheim. An einem Sonntagnachmittag im Juli 1942 wurde Gauleiter Wagner zu einer Großveranstaltung in der Kreisstadt Molsheim erwartet. Stadtkommissar Richard Manns, ein Altelsässer, der eher gemäßigt agierte, bat den Ortspfarrer, das Nachmittagsgebet zu verschieben. Er, Manns, wolle, Zitat, nun allen Leuten, auch den Frauen, Gelegenheit geben, den Gauleiter in dieser Veranstaltung selbst zu hören, ohne dass sie bezüglich des pflichtschuldigen Besuches des Nachmittagsgottesdienstes am Sonntag in Gewissenskonflikte kommen. Ich, Manns, bitte Sie daher, den Nachmittagsgottesdienst an diesem Tage entweder ganz ausfallen zu lassen oder aber so frühzeitig zu legen, dass derselbe mindestens eine Viertelstunde vor Beginn der Großveranstaltung beendet ist. Zitat Ende. Man sieht hier, dass diese Strategie der Terminkollision am Sonntagvormittag, die das Regime zunächst verfolgt hatte, nicht funktioniert hat. Denn offensichtlich hatten sich MolsheimerInnen unter Berufung auf religiöse Pflichten immer wieder Parteiveranstaltungen entzogen. Und das ist übrigens auch für andere elsässische Orte belegt. Die Kompromissbereitschaft des Stadtkommissars war dabei aber auch keine reine Geste der Freundlichkeit. Auch für Richard Manns war es im Sinne des eigenen Machterhalts, bei der wichtigen Parteiveranstaltung mit dem Gauleiter ein zahlreich erschienenes Publikum vorzeigen und damit seine Verdienste um die Aufbauarbeit in Molsheim herausstellen zu können. Ein weiteres Beispiel für Zugeständnisse sind die Prozessionen an katholischen Feiertagen, die das Regime theoretisch durch einen Genehmigungsvorbehalt hätte verbieten können. In meinem Quellenkorpus ließ sich jedoch außer dem Ärger über immer stärker frequentierte Kirchenveranstaltungen kein faktisch durchgesetztes Verbot nachweisen. Sowohl im katholischen Scherweiler als auch in Molsheim fanden weiterhin regelmäßig Prozessionen statt und im Dorf Scherweiler wurde dabei entgegen gesetzlicher Vorgaben sogar weiterhin der traditionelle Prozessionsweg über die Hauptstraßen des Ortes genutzt. Insgesamt ist daher festzuhalten, dass nicht allein die Widerständigkeit der Gläubigen kirchliche Traditionen im Elsass bewahrte, wie die Forschung bislang betont. Neben dem selbstbewussten Auftreten kirchlicher AkteurInnen braucht es auch den Willen lokaler Regimeakteure, antikirchliche Handlungsspielräume nicht radikal auszuschöpfen. Mit Blick auf den Markt und Schwarzmarkt ist zunächst die relativ gute Versorgungslage der ElsässerInnen zu nennen. Als Angehörige der NS-Volksgemeinschaft, in Anführungszeichen, erhielten die ElsässerInnen die gleichen Lebensmittelrationen wie die deutsche Zivilbevölkerung und diese waren deutlich höher als zum Beispiel im militärisch besetzten Frankreich. Aufgrund von Versorgungsengpässen konnte es aber auch für diese privilegierten Gruppen zu langen Schlangen an den Geschäften, zu einseitiger Ernährung oder zu Hunger kommen. Entsprechend beobachteten Ernährungsämter und ParteiakteurInnen gerade in Städten wie Straßburg und Colmar sehr aufmerksam die Versorgungslage und bemühten sich, Missstände und Klagen zu beheben. Sowohl unter elsässischen Volksdeutschen als auch unter den zugewanderten Reichsdeutschen, die beispielsweise Funktionen in der Zivilverwaltung in Straßburg übernahmen, bildete sich eine Vergleichsmentalität aus. Das heißt, es wurde genau beobachtet, wer wie viel von was bekam bzw. zu essen hatte. Im Umgang mit dem Mangel zeigen sich aber unterschiedliche Anpassungsstrategien, zumindest in den schriftlichen Quellen, die uns überliefert sind. Die Beschwerde bei der Stadtverwaltung war vor allem eine Strategie der Reichsdeutschen sowie eher regimenahe ElsässerInnen. Andere elsässische StadtbewohnerInnen wählten vor allem Strategien der Selbsthilfe, also beispielsweise das Halten von Kleintieren oder den Gemüseanbau sowie Hamsterfahrten aufs Land, um ihre Versorgungssituation zu verbessern. Denn viele hatten nach wie vor Verwandtschaft in ländlichen Gebieten. Andere knüpften absichtsvoll entsprechende Kontakte und etablierten teilweise sogar Tauschnetzwerke. Sofern diese illegalen Versorgungspraktiken nur zur Deckung des privaten Bedarfs dienten oder des Eigenbedarfs des kleinen Mannes, wie es zeitgenössisch hieß, wurden diese Versorgungspraktiken im annektierten Elsass, genau wie im Altreich, ab 1942 vom Regime weitgehend toleriert. Der Blick in den Interaktionsraum des Markts bzw. Schwarzmarkts ist aber auch deshalb interessant, weil er Aufschluss über das soziale Miteinander im annektierten Elsass gibt. Aus Sicht des Regimes waren die elsässischen Volksdeutschen ebenso wie die Reichsdeutschen Mitglieder der sogenannten Volksgemeinschaft, die gemeinsam für den Endsieg mobilisiert werden sollten. Im Konfliktfall zeigt sich aber immer wieder das Misstrauen zwischen den beiden Gruppen. Fragen der Lebensmittelzuteilung waren zugleich Fragen der sozialen Ordnung und der Macht. Dies lässt sich an einem Fallbeispiel aus den Straßburger Zivilhospizen zeigen. Grundsätzlich war der elsässischen Bevölkerung nicht verborgen geblieben, dass führende reichsdeutsche NS-Akteure nicht nur im Deutschen Reich, sondern auch im annektierten Elsass und in anderen besetzten Gebieten korrupt waren. Die Korrumpierbarkeit manifestierte sich aus elsässischer Sicht nicht nur in der Jagdleidenschaft führender NS-Akteure, sondern auch in verschiedenen Fällen von Amtsmissbrauch. Ein solcher Fall von Amtsmissbrauch ereignete sich in den Straßburger Zivilhospizien. Seit Anfang 1941 war dort ein Freiburger namens Lemke als kommissarischer Verwaltungsdirektor tätig. Der bisherige elsässische Verwaltungsdirektor Barthelme, der in der Zwischenkriegszeit als germanophiler Volkstumskämpfer engagiert gewesen war, verlor sein Amt und damit Ansehen und Macht. Verschiedene vernetzte und germanophile Elsässer versuchten bei den vorgesetzten Behörden zu erreichen, dass Barthelme nach einer Übergangsphase Lemke wieder ablösen würde. Die Chancen darauf waren jedoch eher schlecht, bis der zuständige Ortsgruppenleiter der NSDAP meldete, dass sich der kommissarische Verwaltungsdirektor aus dem Altreich über die Küche der Zivilhospizien illegal Zugang zu Genussmitteln wie Wein, Bohnenkaffee oder Schokolade verschaffte, die er regelmäßig zu seiner Familie nach Freiburg liefern ließ. Als Höhepunkt der Vorwürfe wurde Lemke Anfang 1942 vorgeworfen, dass er bei einer privaten Feier feine Häppchen und Alkohol über die Klinikküche bezogen habe. Der NSDAP-Ortsgruppenleiter stellte die Feier in seiner Denunziation als wahre Orgie dar, die derart ausschweifend gewesen sei, dass Gastgeber und Gäste die Häppchen schließlich erbrochen hätten. Diese illegale Beschaffung von unrechtmäßigem Genuss war am Ende ausschlaggebend für den eigentlichen Konflikt um die Macht in den Zivilhospizien. Der reichsdeutsche Lemke hatte sich sozial und politisch derart disqualifiziert, dass 1942 schließlich der Elsässer Barthelme in seine ursprüngliche Funktion zurückkehren konnte. In einer Situation der Lebensmittelknappheit konnte illegaler Genuss damit zum entscheidenden Aspekt in der Aushandlung um Macht werden. Dass dies gerade im Zusammenhang mit anpassungswilligen oder auch ideologisch überzeugten elsässischen Akteuren passierte, ist indes kein Zufall. Denn diese Elsässer erhoben genauso wie die Reichsdeutschen Anspruch auf politischen Einfluss im NS-Behördenapparat im Elsass. Ich komme nun zu einigen abschließenden Bemerkungen. Zum Verhältnis von Herrschenden und Beherrschten lässt sich festhalten, dass Prozesse der Herrschaftsaushandlung im Elsass in hohem Maß vom Annexionsregime geprägt waren. Dies ist ein allgemeines Merkmal der NS-Fremdherrschaft im ganzen besetzten Europa. Spezifisch für die Grenzregion, also das Elsass, sind jedoch die zitierten Anpassungsstrategien der lokalen Bevölkerung sowie der Pragmatismus der lokalen Regimevertreter. Beide Verhaltensweisen stabilisierten die NS-Annexionsherrschaft vor Ort relativ lange. Dieses herrschaftsstabilisierende Moment entfaltete sich paradoxerweise auch in individuellen Ausdeutungen des eigenen Handelns durch eher regimekritische ElsässerInnen. Beispielsweise konnte der Gottesdienstbesuch als Akt des Protests gedeutet werden, wenngleich diese religiöse Praxis im annektierten Elsass kaum mit persönlichen Risiken verbunden war. Doch solche Ausdeutungen des eigenen Handelns konnten die Anpassung in anderen Bereichen erträglicher machen. Die meisten ElsässerInnen versuchten in ihrer Anpassung einen Kompromiss zwischen den widersprüchlichen Verhaltensnormen zu finden, die das Regime oder zum Beispiel die Kirche vorgaben. Hier sei erinnert an den Fall aus Molsheim mit der Verschiebung des Nachmittagsgebets. Gerade die öffentliche Sichtbarkeit des eigenen Mittuns versuchten viele zu verstecken, indem sie beispielsweise das Parteiabzeichen nicht ansteckten. Hierin zeigt sich, dass ElsässerInnen ihr Handeln stets in einem doppelten Adressatenbezug verorteten. Einerseits wollte man Ärger mit dem Regime vermeiden, man denke an die Ohrfeigen von Deiß in Markirch. Andererseits wollte man sich aber auch in den Augen anderer ElsässerInnen nicht zu sehr kompromittieren. Denn Regimewechsel und politische Säuberungen waren im Elsass Teil der kollektiven Erfahrung. Insbesondere nach der Landung der Alliierten in der Normandie im Juni 1944 wurde ein Zusammenbruch der NS-Herrschaft im Elsass auch immer wahrscheinlicher. Diese Gratwanderung war für jene ElsässerInnen weniger bedeutsam, die das Regime schon früh unterstützten. Gerade für elsässische Parteifunktionäre in Dörfern und kleineren Städten konnte ich zeigen, dass diese sich mit der NS-Ideologie identifizierten und die Annexion als Chance zum Aufstieg begriffen. Ihre Ämter nutzten sie für überzogene Machtdemonstrationen, die selbst reichsdeutschem Personal negativ auffielen. Hier sei nochmals an die Ortsgruppenleiter aus Markirch, Diemringen und Lorenzen erinnert. Insgesamt ist also festzuhalten, dass Aushandlungsprozesse zwischen Herrschenden und Beherrschten in elsässischen Städten und Gemeinden Strukturmerkmale von Besatzungs- bzw. Fremdherrschaft aufweisen. Dennoch sollten wir den spezifischen Herrschaftsanspruch des NS-Regimes im annektierten Elsass anerkennen, der die Interaktionen von Herrschenden und Beherrschten maßgeblich prägte. Das annektierte Elsass rückt dadurch näher an die Verhältnisse im Altreich heran. Der Vergleich zum militärisch besetzten Frankreich, der nicht überraschend in der französischen Forschung häufig dominiert, reicht zum Verstehen der NS-Herrschaft im Elsass daher nicht aus. Entsprechend habe ich in meiner Doktorarbeit dafür plädiert, dass sich die deutsche und französische Forschung mehr austauschen, um über den konkreten Fall des Elsass hinaus auch für die Erforschung anderer annektierter Gebiete gewinnbringende Erkenntnisse zu liefern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.